Einen schönen guten Morgen von mir. Schön, dass so viele da sind im Urlaub, in den Ferien, die wir ja immer noch haben. Ja, Gott spricht und Gott wirkt, nicht? Und wenn wir Gott anrufen, dann kriegen wir eine Antwort. Und das auch, sage ich mal, live in so einer Talkshow. Und ich blätter mal eben hier meine zentrale Bibelstelle auf. Nehme die Brille ab. So. Ja, Predigt. Das ist immer so eine Sache. Ne? Jetzt steht hier vorne einer und alle anderen sitzen da und hören hoffentlich auch zu. Die Predigt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Gottesdienstes, unserer Gottesdienstgestaltung. Da gehören ja verschiedene Elemente dazu. Wir reden miteinander, manchmal sogar bis kurz vor der Musik, vor dem Musikstart. Wir singen miteinander, wir beten miteinander, wir hören einander zu und wir hören hoffentlich auch Gott zu. Und so haben wir eine ganz besondere, vielschichtige Art an Kommunikation, auch hier in diesem Gottesdienst. Und das soll, sage ich mal, das Eingangsthema sein. Das ändert sich gleich noch ein bisschen. Und also die Kommunikation zwischen uns als Gottesdienstbesuchern miteinander und zu Gott hin. So ähnlich geht es eigentlich immer ganz einfach, dass wir halt hier sind und dass wir Gott unseren Lob bringen, Gott anbeten, und diese Richtung ist praktisch schon mal vorgegeben. Andersherum, dass wir also jetzt auf Gott hören, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns anspricht, das ist dann eher nicht mehr dann so an der Oberfläche und auch nicht unbedingt dann in der Öffentlichkeit, auch hier nicht im Gottesdienst. Es kann dann sein, dass man vielleicht erfüllt nach Hause geht und vielleicht auch manchmal sogar sich dann darüber austauscht. Manchmal sprechen wir auch von hier vorne darüber, was Gott uns denn gesagt, wie Gott an uns gewirkt hat. Aber das ist dann ja eher so seltener der Fall. Soll aber jetzt zeigen, dass Kommunikation von Gott her stattfindet. Ja? Und das ist letztendlich ja auch, ich denke mal, unsere Erwartungshaltung hier in so einem Gottesdienst, dass Gott uns anspricht und dass wir nicht vom Nachbarn vollgeredet werden. Auch wenn manches Gespräch natürlich sehr gut ist, auch unter Geschwistern. Das soll jetzt hier als einleitend nur ein kleiner Eindruck sein, beziehungsweise der Versuch, wie also Gemeinschaft auch hier im Gottesdienst funktionieren kann. Es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel mehr Aspekte. Wir haben ja auch noch das Kinderabenteuerland, wir haben Einzelgruppen. Da ist es also Kommunikation ganz vielschichtig. Also zu Beginn erstmal so das Bild, wie das hier bei uns funktionieren kann, zu Gott hin und von Gott zurück und untereinander. Eine Art der Kommunikation. Mir ist dann noch ein anderes Bild eingefallen, das seit einiger Zeit ja sehr in der Öffentlichkeit und in den Medien präsent ist, nämlich Bündnisse. Bündnisse, alte Bündnisse und Verbündete, die, wenn man sich das so anguckt, wohl inzwischen so etwas ins Wanken kommen, wenn man sich die Staaten, also USA anguckt und Europa. Bündnisse, die neu geschmiedet werden, aufgefrischt werden, wie auch vor kurzer Zeit die Deutschen mit den Engländern nochmal ein Bündnis geschlossen haben und mit den Franzosen auch. Man legt sich dann vor der Kamera in den Arm. Ich will das gar nicht lächerlich machen, aber das wird ja publiziert. Wer das in den Medien mal nachverfolgt hat, neue Bündnisse, also alte Bündnisse, die aufgefrischt werden, erneuert werden. Und auch Bündnisse, die, sag ich mal, in den Vordergrund treten, immer mehr, wenn man sich so Russland und China anschaut. Jetzt will ich hier nicht politisch werden, aber warum gibt es Bündnisse der mächtigsten Menschen der Welt? Ja, man will zeigen, wer man ist, was man hat, was man kann, was man vielleicht von anderen erwartet, dass sie tun sollen. Oder auch einfach, um Stärke zu zeigen. Es ist immer wieder der Versuch von Kommunikation auf höchsten Entscheidungsebenen. Man will sich abstimmen, man will im Gespräch bleiben und man will es auch der Öffentlichkeit präsentieren. Es ist also immer da zielgerichtet, eine ganz andere Art der Kommunikation. Ob das immer eine Win-Win-Situation ist, weiß ich nicht. Vielleicht soll auch nur vermittelt werden, dass wichtige Themen besprochen werden, dass das wichtige Leute in der Hand haben und die Menschen sich darauf verlassen können, dass das andere tun für sie. Also ob dann immer Gewinner rauskommen, ich denke mal, auch in letzter Zeit geht es mehr darum, Mehrheiten zu bilden und hinter sich zu versammeln. Nur ganz kurz ein anderes Bild von Kommunikation, die mir sehr präsent zu sein scheint. Kommunikation in der Öffentlichkeit, soweit mal dieses Bild. Wir sprechen ja in der heutigen Gesellschaft übrigens auch nicht mehr unbedingt persönlich miteinander. Denn es gibt ja da was viel Besseres, das Smartphone oder das Handy. Ja? Im Sekundentakt werden Bilder, Bruchstücke von Eindrücken, Fragmente von Konversationen, das nächste Essen, ja, gepaart durchaus mit fehlerhafter Syntax in Form von, was weiß ich, gesimst, gefacebookt, geixt und gemailt, gesnapchat, keine Ahnung. Das ist die Kommunikation, die sehr präsent ist. Das Leben nicht nur der jüngeren Generation, das sind wir, ich bin ja jetzt auch schon älter, ne? Das Ding ist immer da, nicht? Gegenwärtig, man ist quasi online. Eine permanente, gegenwärtige Kommunikation, ohne dass man direkt miteinander sprechen muss. Das Bild hat hier zwei Aspekte. Man ist also online, alle Antennen sind auf Empfang und zwar zu jeder Zeit, zu jeder Unzeit. Manchmal klingelt es ja auch hier im Gottesdienst. Ja. Und der zweite Aspekt, man will verbunden sein, ohne aber den anderen so als Gegenüber zu haben. Also so von Angesicht zu Angesicht. Es ist sehr viel einfacher, da miteinander zu sprechen, indem man da einfach in das Handy da einklimpert. Es soll ja auch vorkommen, dass eine Gruppe zusammensitzt und man sich nur über das Handy unterhält, obwohl man zusammensitzt. Soll vorgekommen sein. Wir kennen ja übrigens auch noch einen anderen Aspekt unserer Autobahn. Da sehen wir diese gelben Stelen, diese Notrufsäulen. Ja, ganz wichtig, wenn man liegen geblieben ist und man sie auch findet, in welche Richtung man gehen muss. In den Städten gab es früher mal Telefonzellen, wer das noch weiß. Da konnte man also auch direkt Notruf absetzen. Das ist heute wenig zu finden. Jeder hat ja mindestens ein Handy. Manches Auto hat übrigens ja auch so einen Knopf unter dem Dach, da so als Notrufknopf, um direkt in einem Notfall auch anrufen zu können. Manche hat auch ein Notrufarmband um, dann meistens aus gesundheitlichen Gründen. Soweit mal so ein paar Bilder, wie man auf dieser Welt in dieser Zeit miteinander spricht. Unter ganz unterschiedlichen Zielsetzungen, mit ganz unterschiedlichen Methoden, nur mal so zur Einführung. Wir kommen mal zur Bibel. Da gibt es ein uraltes Notrufsystem, das wir hoffentlich auch alle kennen. In meiner, sagen wir mal, Bimix-Zeit, das war damals noch getrennt, da gab es eine Teenie-Gruppe und eine Bibelunterrichtsgruppe. Wir machen es ja jetzt eher zusammen. Musste man das sogar auswendig lernen, wie so manches andere. Ich habe jetzt nochmal nachgeschlagen, und zwar in Psalm 50, Vers 15. Was steht da? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Eine bilaterale Kommunikation, also hin und zurück, ruf mich an und ich reagiere. Übrigens auch, ohne dass ich dich direkt sehen muss. Also da sind wir dem Andy wieder schon ein bisschen näher. So, und jetzt bin ich beim Thema von der Predigt. Wie kann ich denn dieses Online-System, dieses Notrufsystem zu Gott nutzen? Oder wie funktioniert denn das nochmal mit dem Beten? Wir haben ja letzten Sonntag, da hatte Micha uns ja kurz mit reingenommen, die Macht des Gebetes und das Wirken des Gebetes in einer Situation, die auf einen zukam. Wir haben es, die da waren, haben das hoffentlich noch behalten. Kurz gesprochen, und schon gewirkt. Ja, ganz überraschend in einer Form, die man sich da jetzt gar nicht vorstellen konnte, aber ein schönes Beispiel, das wir auch schon letzten Sonntag dazu gehört haben, und ich denke, jeder kann dem folgen, was ich jetzt hier auch sagen will. Ich möchte uns ein Stück mit hineinnehmen, jetzt in dem, was die Bibel sagt. Und die sagt nämlich einiges dazu. Und wenn man jetzt so eine Studienbibel hat, dann wird das auch noch schön aufbereitet. Das ist also nicht alles jetzt auf meinem Mist gewachsen. Aber es ist eine sehr schöne Struktur. Und ich möchte uns mal mit reinnehmen in das, was die Bibel uns hier sagen wird. Und ich gehe nur auf einen kleinen Teil ein. Und es sollen Beispiele sein. Und es soll uns letztendlich dazu ermutigen, das Gebet sehr viel ernster zu nehmen und auch anzuwenden. Wir wollen heute über 11 Punkte sprechen. Ach du meine Güte, 11 Punkte. Ja. Das mache ich aber kurz und knapp, weil wir, sage ich mal, ich möchte auf das Wesentliche hinweisen und wir gehen da zusammen durch und das bleibt jetzt hier stehen, dann könnt ihr das unbedingt ein bisschen verfolgen und ihr seht auch die Bibelstellen dahinter, die man dann vielleicht zu Hause auch nochmal nachschlagen kann. Und wenn wir hier ein bisschen weiter zuziehen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen lesbarer. Vielen Dank. Ich fange mal an, ne? Wir wollen sprechen über die Zeit zum Gebet, über die Voraussetzungen zum Gebet, worum wir denn Gott bitten dürfen, beten vor wichtigen Entscheidungen und bei Krankheiten, wie wir denn beten sollen, wie hat denn Jesus gebetet, wie und wann erhört denn Gott Gebet? Dankeschön. Sorgen, die man hat, ins Gebet zu verwandeln, die Macht des Gebetes und was unser Gebet behindert, beten mit Ehrfurcht, aber großer Zuversicht und das gemeinsame Gebet, das Vaterunser. Ihr seht, in der Bibel steht zu jedem dieser Punkte als Beispiel was drin. Und wie gesagt, wir gehen jetzt mal da durch und wir schauen uns das an. Ich möchte uns also animieren und Mut machen, selbst in der Bibel da zu forschen und das mal auszuprobieren. Gott wirkt. Und er hört unser Gebet. Ob er dann unser Gebet auch erhört, das ist seine Sache. Das ist schwierig, auch hier von der Kanzel sozusagen zu vermitteln. Nur ich denke mal, so wie wir hier sitzen, können wir alle bestätigen, dass Gott Gebet erhört. Das haben wir alle schon erlebt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Mal zum Ersten, Zeit zum Gebet. In Markus 1, 35, da geht es darum, Jesus ist in Kapernaum unterwegs und hat viele Menschen geheilt. Und dann geht es auf nach Galiläa. Und ab 35 steht da, am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Allein und an einen einsamen Ort, wie übrigens auch im Garten Gethsemane. Kommt später nochmal. Die Frage für uns ist, wo und wann beten wir eigentlich? Haben wir eine stille Zeit? Ist das Radio noch an? Klingelt das Handy noch und summt da schon vor sich hin? Oder ist es ausgestellt und wir nehmen uns bewusst Zeit, mit Gott zu reden, mit ihm, auf ihn zu hören und eine stille Zeit zu haben? Nehmen wir uns die Zeit dafür mit Gott? Jesus macht es uns hier vor. Zweitens, Voraussetzung zum Gebet. Alle Themen, die ich jetzt natürlich bringe, sind auch miteinander verwoben. Das heißt, ich versuche zum Schluss das Ganze nochmal etwas zu verdichten, damit wir uns das auch merken können und nicht jetzt die ganzen 11 Punkte. Aber wir wollen mal weiter reinschauen. Markus 11 zu Voraussetzung zum Gebet, Vers 22. Ich lese mal ab Vers 20, ich habe mir das jetzt hier rausgeschrieben. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikam, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hat und rief doch aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch, wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Jesus sagt uns hier, dass dies die Grundvoraussetzungen sind fürs Beten. Den Glauben haben und im Herzen nicht zweifeln. Jeder muss sich jetzt selbst die Antwort dazu geben, wo man steht und wie man das handhabt. Versteht, wenn man das jetzt hier aus Markus 11 sieht, das sind die Voraussetzungen für das Gebet. Drittens, worum dürfen wir denn beten und bitten? Das ist jetzt hier die Parallelstelle. Ich war jetzt ja gerade in Markus 11 und jetzt haben wir Matthäus 21. Ich lese mal ab Vers 18. Das Kapitel ist überschrieben, Jesus sagt, dass die Jünger im Gebet um alles bitten können, dürfen. Und zwar wie folgt. Als Jesus am nächsten Morgen nach Jerusalem ging, bekam er Hunger, entdeckte einen Feigenbaum an der Straße und ging hinüber, um zu sehen, ob Feigen daran wären. Aber es waren nur Blätter dran. Da sagte er zu dem Baum, du sollst nie wieder Früchte tragen, und der Feigenbaum verdorrte im selben Augenblick. Die Jünger waren sehr erstaunt, als sie das sahen und fragten, wie kommt es, dass der Feigenbaum so schnell verdorrt ist? Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, das hatten wir gerade, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr glaubt, sagt Jesus, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Jesus weist allerdings auch auf Grenzen hin, und zwar, da müssen wir mal in Markus 10 zum Beispiel gucken, 38 bis 40. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Ja, wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft worden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und aus meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Dieses Beispiel zeigt uns, dass es natürlich Grenzen gibt, mal abgesehen davon, dass dieser sehr egoistische Wunsch hier, naja, schon wirklich jeden Rahmen sprengt. Es ist Gott allein, der entscheidet und der handelt. Beten wir eigentlich oder wünschen wir uns nur was in unseren Gebeten? Viertens, beten vor wichtigen Entscheidungen und oder bei Krankheit. In Lukas 6 steht, da geht es um die Auswahl der 12 Apostel. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er all seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Jesus betete also vor seiner Entscheidung und vor der Auswahl der 12 Apostel mindestens 6 Stunden lang, die ganze Nacht durch. Ja. 6 Stunden lang, das muss man sich vorstellen. Er geht alles mit Gott durch, mit seinem Vater, vor wichtigen Entscheidungen oder vor Handlungen oder Aktionen, die vor uns stehen, die wir befürchten, die wir wissen, wir sollen beten. Das hören wir hier raus. Beten bei Krankheit, ich denke, wir kennen alle Jakobus 5, diese Stelle. Ich lese mal ab Vers 13, das Kapitel ist überschrieben, die Macht des Gebetes. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Auch wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewegen. Als Beispiel nennt Jesus hier sogar noch fortlaufend im Text, Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre nicht im Alten Testament. Ne? 3,5 Jahre und dann betete er wieder um Regen vom Himmel und der Regen fiel und alles wurde wieder grün. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor, um mal jetzt im Zitat zu bleiben. Beten bei Krankheit, bei Schwachheit. Wenn ich mir mein Leben so zurückgucke, man nutzt es, wenn es so wirklich knapp ist, ne? Oder so kurz vor knapp, dann kommt man auf solche Ideen, wir nutzen das praktisch gar nicht oder sehr wenig. Ja? Eine Möglichkeit, die wir unbedingt nutzen sollen, ich will jetzt nicht unsere Ältesten damit überfordern, aber es steht hier eine Verheißung drin, die wir wahrnehmen können. Ja? Fünftens, wie wir beten sollen. Matthäus 6, das gesamte Kapitel ist überschrieben mit Jesus lehrt über das Gebet. Und zwar wie folgt. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorlieben in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist ihr einziger Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, gehe an einen Ort, wo du allein bist. Schließe die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bitten werdet. So sollt ihr beten und dann kommt das Vaterunser, da kommen wir nachher nochmal kurz zu. Wie wir beten sollen. Jetzt sechstens, wie hat denn Jesus selbst gebetet? In Markus 14, ich lese mal ab 32, das ist überschrieben mit Jesus ringt mit Gott im Gebet. Und zwar steht dort, sie kam zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt. Und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe, sagte zu seinen Jüngern. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich auf den Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber, Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. So betete Jesus zum Beispiel, oder Jesus lehrt über das Beten in seinem Namen, ja, zum Beispiel hier in Johannes 16 folgende, da geht es um die bevorstehende Himmelfahrt und auch in Kapitel 17, da Jesus betet für sich selbst, für seine Jünger und auch für die zukünftigen Gläubigen. Ja, so betet Jesus und zwar ab Vers 6, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist, denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir gegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Und in Vers 20, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. So betet Jesus selbst. Jesus betet für seine Jünger und für die, die in besonderer Verbindung mit ihm stehen, in dieser Dreiecksbeziehung Jesus, Gott und die Jünger. Und er betet für die, die sich noch entscheiden werden und somit auch für uns heute, für seine Gemeinde, die sich entschieden haben, ja 2000 Jahre danach. So hat Jesus auch für uns schon gebetet. Siebtens. Wie und wann erhört denn Gott Gebet? Das ist das schwierigste Kapitel jetzt hier. Zwei Versuche, keine Patentantwort. Wo Gott Gebet erhört hat, da gehe ich einmal auf Markus 9 ein und einmal auf Lukas 1, mal mit Markus 9 beginnt. Da geht es um die Heilung eines von einem Dämon besessenen Jungen. Die Jünger werden zunächst gebeten, den Dämon auszutreiben. Es gelingt ihnen aber nicht und sie gehen zu Jesus. Und Jesus sagt in Vers 19 zu ihnen, Markus 9, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesu sah, erschüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn auf das Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahr aus dem Kind und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen, half ihm aufzustehen und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, dieser Art kann man nur durch Gebet, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden und mit Fasten. Ein ganz spezieller Fall sicherlich, aber auch gehört hier in den Kontext mit rein, dass Gebet eine solche Heilung bewirken kann. Eine andere Szene ist eine Gebetserhörung, die zwischen Zacharias und die Zacharias und seine Frau erleben durften, und zwar in Lukas 1. Da steht 11 folgende: Als Zacharias im Heiligtum war, also im Tempel, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Gott verfolgt den Plan, wenn es darum geht, dass er unser Gebet erhört. Dennoch, und das ist die Botschaft hier, dürfen wir darum beten und bitten. Achtens, wir sind schon bei achtens, Sorgen ins Gebet verwandeln. In Philipper 4, 6 folgende, da steht, geht es um das Schreiben von Paulus an die Philipper. Da steht, als es da um Meinungsverschiedenheit und um die Art des Miteinanders ging, in der Gemeinde und im Alltag. Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Diesen Segenswunsch kennen wir ja auch sehr gut. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Neuntens,
macht das Gebet und macht unser Gebet
Ja, kommt gleich. Wie sollen wir beten? Wo haben wir das denn? Fünftens. Was ist denn da passiert? Also hört mir zu, bitte. Wie sollen wir beten? In Hebräer 4, Vers 16 steht, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Also beten in Ehrfurcht vor unserem Gott, aber mit großer Zuversicht, die Gnade Gottes dann auch zu erfahren. Das wird uns hier verheißen. Vorletzter Punkt, die Macht des Gebetes und was unser Gebet behindert. In 1. Timotheus 2, erste Verse folgende, beide Themen, die Macht des Gebetes und was sie behindert, stehen hier direkt hintereinander. Es geht hier um Anweisungen über Fürbitte und über den Gottesdienst. Es steht, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott Freude, unserem Erlöser. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und Menschen, und das ist Jesus Christus. Der Mensch geworden ist, der auf diese Welt geboren wurde. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Und ich lüge nicht, sondern sage die Wahrheit. Ich wurde als Prediger und Apostel erwählt, um die Völker im Glauben und in der Wahrheit zu unterrichten. Erster Teil war das jetzt, die Macht des Gebetes. Und was sie jetzt behindert, kommt direkt im Anschluss. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Und ich möchte, das ist Paulus jetzt, ne, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Also Zorn und Streit oder Dinge, die uns ablenken von Gott, behindern das Gebet. So einfach ist das, aber auch so schwer. So, und letztens, da sind wir schon bei 11, das gemeinsame Gebet des Vaterunser aus Matthäus 6. Da steht, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Also das gemeinsame Gebet, der Adressat ist hier klar definiert. Auch ein gemeinsames Ziel wird hier herausgestellt. Das ist unsere Perspektive Ewigkeit. Gottes Allmacht und Allgegenwart ist ein Fakt, das wir bestätigen können. Ihm ist alles untergeordnet. Gott ist Versorger, Heiler und Erlöser und er hilft uns, auch in unseren persönlichen Problemen, wie aber auch in unserem sozialen Miteinander. Aber ohne Vergebung bleibt Gebet wirkungslos. Gott wird nicht handeln. Soweit die 11 Punkte im Schnellgalopp durch die Bibel, die ich jetzt, sage ich mal, noch mal zusammenfasse. Ich bin ja Naturwissenschaftler. Technische Voraussetzungen, ne? Was muss erfüllt sein, was sind denn die persönlichen Voraussetzungen, damit Gebet funktioniert, und dann noch zwei, drei Fragen als Zusammenfassung. Also die technischen Voraussetzungen. Eine Online-Verbindung ist möglich, direkt zu dem dreieinen Gott, zu dem Vater, zu Jesus und zum Heiligen Geist, der uns als Tröster gegenwärtig ist. Beten ist jederzeit und auch an jedem Ort möglich. Das Netz ist voll da. Wenn ich an mein Zuhause denke, mein Netz ist meistens nicht da. Das ist ganz schlimm. Hier volle Bandbreite, volle Empfangsbereitschaft an einem Ort, der möglichst still sein soll, damit wir uns in unserem Gebet und dann auch mit unserem Reden und Hören mit und auf Gott konzentrieren können. Und Gott ist doch immer auf der anderen Seite. Es ist immer jemand dran. Gott ist selbst dran. Es gibt keinen Engel, keinen Vermittler oder keinen Heiligen, der da auf der anderen Seite hängt, sondern Gott ist selbst erreichbar. Es ist niemals besetzt. Zu den persönlichen Voraussetzungen. Nun, es geht um meinen persönlichen Glauben. Wenn ich nicht glaube, ich habe es jetzt ein paar Mal ja auch gesagt, funktioniert das nicht. Wenn ich nicht an seine Auferstehung und seinen Brückenschlag zu Gott glaube, wenn wir nicht an seine Auferstehungsmacht glauben und im Herzen zweifeln, dann können wir keine Berge versetzen, dann bringt das Gebet nichts. Ein persönlicher Glaube ist Voraussetzung und kein Zweifel im Herzen, keine Oberflächlichkeit, keine Ablenkung. In Ruhe, in Stille und mit Zuversicht ins Gebet gehen und auf die Gnade unseres Gottes vertrauen. Und wir können jederzeit beten, aber wir haben auch gehört, wie sich Jesus bewusst zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu sprechen. Und wir dürfen Freude darüber empfinden, weil wir wissen dürfen, dass Jesus uns errettet hat. Das ist ja unsere Basis. Und Gott uns annimmt durch Jesus Christus, dass wir Gott durch das Gebet mit diesem mächtigen Werkzeug um alles bitten dürfen. Gott handelt dann nach seinem Wohlgefallen und nach seinem Wohlwollen, nach seinem Plan. Gott ist der Handelnde. Und wir dürfen auf Jesus, unseren Herrn, Bezug nehmen. Damit ist unsere Online-Verbindung möglich. Nochmal jetzt für uns, warum dürfen wir beten? Weil Gott uns lieb hat, so einfach ist das. Gott hat uns lieb, Gott ist gnädig, Jesus ist für uns gestorben, deswegen feiern wir auch gleich das Abendmahl. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist diese Online-Verbindung erst möglich geworden. Wir dürfen persönlich mit Gott per Du sprechen. Aber, lieber Vater, auch hier in der Gemeinde, auch hier nachher in der Gebetsgemeinschaft. Wie können wir beten? Ja, das war das Vaterunser. Unsere Masterschablone, die uns vorgegeben ist, wie wir beten sollen. Und was wir beten sollen, steht dann auch im Vaterunser, nämlich eine Art Checkliste, welche Punkte in unserem Gebet auch immer vorkommen können und sollten. Wir haben eine Anweisung bekommen, wie und wann und was wir beten können. In Ehrfurcht und in Demut, aber auch in großer Freude und Zuversicht, dass Gott gnädig handelt. Kein Plappern, keine Zurschaustellung. Ich glaube, dass, und das gilt mir ja selber auch so, dass wir viel mehr beten müssen und Gott und seine Verheißung, die hier drin stehen, ernst nehmen sollen und dürfen und auch in Anspruch nehmen sollen und dürfen. Wir müssen die Nähe Gottes suchen. Er ist da, er ist auf der anderen Seite, er ist gegenwärtig. Nehmt euch die wichtigsten Punkte mit, da drüben steht es auch als Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute. Aus dieser Predigt, ich möchte uns Mut machen, mutig zu sein, mehr Zeit auch im Gebet zu verbringen, Gottes Nähe zu suchen. Er ist ein starker Verbündeter und mit ihm haben wir das stärkste Bündnis, das es gibt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen.